rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen im Falter Radio. Wir sprechen heute über Amerika und über die ungeheuren Spannungen, die sich im Land der größten Demokratie der Welt aufbauen. Der amerikanische Kongress hat dieser Tage seine Untersuchungen zum Sturm der Anhänger von Donald Trump auf das Kapitol am 6. Jänner 2021 vorläufig abgeschlossen. Im Weißen Haus, da kämpft gerade sein Vorgänger Joe Biden mit einer Covid-Infektion. Politisch erlebt Amerika eine Polarisierung zwischen den Republikanern, bei denen Trump noch immer das Sagen hat, unter traditionellen linksliberalen Hälfte des Landes, die das politische System der USA destabilisiert. Über all diese Fragen und noch viel mehr spreche ich mit Jason Stanley. Guten Tag.
Guten Tag.
Jason Stanley ist Philosoph, politischer Philosoph an der Universität Yale und er forscht gerade am Institut für die Wissenschaften vom Menschen in Wien. Wir werden hauptsächlich Deutsch sprechen, aber wenn wir irgendwie ins Englische verfallen, dann ist das auch nicht verboten. Die Arbeit von Jason Stanley gilt besonders dem Thema Faschismus. Ob das, wenn man von Faschismus in Amerika spricht, ob das Panikmache ist oder doch eine reale Gefahr, der wir uns stellen müssen, das wird eine der Fragen sein, die wir besprechen. Aber zuerst zur Aktualität. Jason Stanley, dieser Untersuchungsausschuss im Kongress geht in die Sommerpause. Das war eine riesige Show, perfekt orchestriert. 8 Sessions, 19 Stunden, ist in vielen Fernsehsendern live gesendet worden. Wochenlang hat Amerika den Atem angehalten. Wie ehemalige Mitarbeiter von Trump aufgetreten sind und erzählt haben, was damals in diesen entscheidenden Stunden wirklich im Weißen Haus passiert ist. Was ist wirklich Neues bei diesen Befragungen herausgekommen?
Was wir jetzt wissen, ist, dass jeder Republikaner, auch die republikanischen Abgeordneten, die um Trump herum waren, wussten, dass Trump gelogen hat. So, wir wissen jetzt, dass niemand dachte, dass die Wahl irgendwie falsch war. Sie wussten genau, was Trump gemacht hat. Und sie haben zu uns alle gelogen. So, das haben wir gelernt. Wir haben auch gelernt, letzte Woche, dass jeder Republikaner wusste, dass Trump versucht hat, an die Macht zu bleiben, an der Macht zu bleiben und hat nichts darüber gesagt. So.
Es ist als Putschversuch beschrieben worden. Aber ist das nicht übertrieben? Ich meine, ein paar hundert mehr oder weniger verrückte Rechtsextreme, die ins Kapitol einmarschieren und dann auch wieder nach kurzer Zeit vertrieben werden, das ist ja noch kein wirklicher Putsch, oder?
Nein, das ist nicht übertrieben. Das war ein Putschversuch. Dass es nicht erfolgreich war, heißt das nicht, dass das kein Versuch war. So, wir wissen, dass Trump seit langem geplant hat, an die Macht zu bleiben. Und wir wissen, dass sein Plan, die Republikaner haben Angst gehabt, dass sie ins Gefängnis landen würden. Und deshalb haben sie nicht mitgemacht. Aber wir wissen, dass Trump wusste, dass Trump zum Beispiel versucht hat, die Wahl in verschiedenen Bundesländern zu verändern. Und wir wissen, dass er die Macht, dass er da bleiben wollte. Und so Putsch, dass es nicht erfolgreich war, heißt nicht, dass das kein Putsch war.
Wie hat dieser Ausschuss funktioniert? Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, Sie sind selbst auch eingebunden gewesen, sind angerufen worden. Worum ist es da gegangen?
Ich habe nur über zum Beispiel Faschismus gesprochen, wie die Geschichte, was wir von Geschichte lernen können. Ich habe über Strategie gesprochen und ich habe irgendwas für die Untersuchung geschrieben über die Geschichte von Putsches mit Federico Finkelstein.
Das heißt, die Abgeordneten, die haben schon versucht, das intellektuelle Potenzial des demokratischen Amerikas zu mobilisieren für diese Untersuchung.
Ja, genau, das war riesig. Ich meine, ich habe nur einen sehr kleinen Teil gehabt. Ich habe ein paar, also 4-5 Mal mit ein paar Abgeordneten gesprochen und habe so ein 15 Seiten langer Aufsatz über Putsches und die Geschichte von Faschismus geschrieben.
Ist jetzt nach diesen Untersuchungen denkbar, dass Donald Trump angeklagt wird, formell angeklagt wird?
Es ist denkbar, aber wahrscheinlich glaube ich nicht, leider. Und das ist nicht nur Trump. Wir wissen jetzt, dass Josh Hawley, Ted Cruz, diese mächtigen Republikaner, die mitgemacht haben, wussten, dass die Wahl völlig fair war und trotzdem haben gelogen und haben versucht, Trump mit seinem Putsch zu helfen. So jemand, es muss Strafen geben, aber ich weiß nicht, ob das passieren wird.
Warum ist das eigentlich so fraglich? Die Leute, die dort eine Tür eingeschlagen haben, kommen vor Gericht. Warum nicht der frühere Präsident, der das alles organisiert hat?
Weil wir kein Rule-of-Law-Land sind oder nicht mehr. Ich meine, im Vergleich mit Österreich, mit Kurz, sie haben das gemacht. Aber bei uns gibt es die Wille nicht. Wir haben einfach keine Geschichte in letzter Zeit, wo mächtige Leute bestraft werden für die schlimmen Sachen, die sie machen. Und das ist, was wir jetzt sehen. Wenn die USA eine Diktatur hätte, dann würde Trump jetzt ins Gefängnis oder tot sein. Wenn wir ein Rule of Law Land wäre, dann würde er auch bestraft sein. Aber wir sind entweder ein Rule of Law Land oder ein Dictatorship.
Darüber werden wir auch noch sprechen, ob die USA ein Rechtsstaat sind oder nicht, ist eine ziemlich wichtige Frage. Jetzt was noch bemerken wert war, die stellvertretende Obfrau dieses Ausschusses war eine Republikanerin, Liz Cheney, die Senatorin aus Wyoming, Tochter des früheren sehr konservativen Vizepräsidenten Dick Cheney, die voll diese Untersuchung gepusht hat. Heißt das nicht, dass es doch auch viele Konservative gibt im amerikanischen Establishment, die diesen antidemokratischen Kurs des Donald Trump nicht mitmachen?
Viele ist eine Übertreibung. Manche Konservativen wollen nicht mitmachen. Manche Konservativen wollen unsere Demokratie, wenn wir das den USA überhaupt eine Demokratie als Demokratie beschreiben können, verteidigen. Aber ich würde auch, ich habe Respekt vor Liz Cheney, aber ich würde ihre Rolle auch nicht übertreiben. Jetzt, was passiert in den Staaten, ist, dass die Gesetze werden geändert, sodass das nächste Mal ein Putsch einfacher wäre. Und sie ist nicht dagegen. Sie will nur, dass Trump ins Gefängnis landet. Das ist ihr Ziel. Sie will das sehen, dass Trump das ihm kostet. Und dass die alte republikanische Partei wieder zurückkommt. Sie ist nicht gegen zum Beispiel unsere Supreme Court.
Was werden die Auswirkungen dieser Hearings sein auf das Land? Es hat ja vor einem halben Jahrhundert die Watergate-Hearings gegeben, nach dem Watergate-Skandal, der Richard Nixon zum Rücktritt gezwungen hat. Und diese Watergate-Hearings sind schon in die Geschichte eingegangen, als Meilenstein der Selbstkontrolle, der Korrekturfähigkeit der amerikanischen Demokratie.
Ja, ich hoffe, dass diese Untersuchung ähnliche Konsequenzen haben wird, aber ich glaube, Trump wird nicht so populär sein, auch unter die republikanischen Parteimitgliedern. Aber ob diese Untersuchung die antidemokratischen Elemente innerhalb der republikanischen Partei zu Ende bringt, glaube ich nicht.
Joe Biden, der Nachfolger von Trump, der die Wahlen gewonnen hat, regiert jetzt seit eineinhalb Jahren. Und es geht ihm politisch überhaupt nicht gut. Gesundheitlich jetzt auch nicht, weil er Covid hat, aber das wird er hoffentlich überstehen, obwohl der Mann ist 79. Es geht ihm nicht gut. International haben die USA schon wieder größere Präsenz gezeigt. Sieht man vor allem im Krieg um die Ukraine. Aber die politische Agenda ist kaum so gewesen, dass etwas durchgebracht wurde. Zuletzt auch in der Klimapolitik. Wir haben jetzt alle Hitzewellen, Waldbrände in Europa ganz besonders, auch in Amerika Hitzewellen. Und trotzdem, das Klimapaket des Joe Biden ist blockiert. Wie kann das sein? Ist Klima hat das so einen so geringen Stellenwert in den USA, obwohl es ja viele tolle NGOs gibt, die sich sehr kümmern um diese Frage?
Die Bevölkerung hat einfach wenig Macht in den USA. Wir waren zum Teil ein Oligarchie. Ich weiß nicht, was das
ist. Eine Oligarchie.
Die Mehrheit unserer Bevölkerung will irgendwas über die Klima machen. Aber die republikanischen Parteimitglieder trauen die demokratischen Politikern nicht. So, sie denken, dass wenn sie irgendwas über Klima machen wollen, wenn sie sagen, dass sie irgendwas über Klima machen wollen, sie trauen diese Politiker nicht, dass sie ernst sind. Sie denken, dass das in der Wirklichkeit irgendwas für Liberalen ist oder irgendeinen anderen Zweck hat. So, die Trauheit fehlt in der amerikanischen Politik. So, ich meine, 60% von Amerikanern wollen irgendwas ernst über Klima machen, aber wenn sie einander nicht trauen, dann werden sie die Vorschläge nicht unterstützen von der gegenseitigen Parteien.
Blockiert wird die Administration im Senat, vor allem durch zwei demokratische Senatoren. Joe Manchin aus West Virginia, das ist ein an sich armer Bundesstaat, wo es aber viel Kohle gibt, und Kristin Sinema aus Arizona. Die Demokraten sind aber konservative Demokraten. Wie normal ist das eigentlich im amerikanischen Politikbetrieb, dass ein Präsident, der das Mandat hat, dass er die Wahlen gewonnen hat, dann aus der eigenen Partei einen solchen Widerstand bekommt? Oder ist das doch auch ein Zeichen des Krisenmodus, in dem sich Amerika jetzt befindet?
Das ist ein Zeichen von der Mächtigkeit von Öl und Gas und Kohle und Firmen und die Milliardenklasse. Klasse, wie Bernie Sanders die nennt.
Milliardärenklasse.
Milliardärenklasse. So, aber das ist normal, dass, weil die Demokratische Partei immer noch demokratisch ist, gibt es große Unterschiede zwischen die Mitglieder. Die Republikanische Partei hat viel mehr Einheit und man würde das nicht mit den Republikanern sehen, vielleicht mit Romney zum Beispiel oder John McCain, aber
die sozusagen abtrünnig sind von der Hauptlinie der
genau,
Republikaner.
Genau. Es ist nicht nur Joe Manchin und Kristen Sinema Schuld, das ist alle Republikaner sind gegen die Regierungspläne, um irgendwas über die Klimakrise zu machen.
Ist es nicht erstaunlich, dass die Republikaner aus diesen ganzen Turbulenzen der Trump-Jahre eigentlich ganz gut ausgestiegen sind und nicht jetzt wirklich in Schwierigkeiten sind? In Schwierigkeiten sind die Demokraten. Im Herbst haben wir Kongresswahlen, das Abgeordnetenhaus wird ganz neu gewählt, ein Drittel des Senats wird gewählt und es ist eigentlich die Sorge der Demokraten, wir verlieren an Einfluss, was zwar normal ist in Midterm-Elections, aber in dem Fall würde man doch erwarten, dass nach diesem Chaos und dieser Katastrophe des Donald Trump die Republikaner einen Preis zahlen müssen, ist aber nicht der Fall. Warum?
Weil wir keine demokratische Kultur haben. Wenn wir eine demokratische Kultur hätten, dann würden die Republikaner Strafen bezahlen für ihre antidemokratische Methoden. Aber viele Bundesländer in den USA waren nie demokratisch. Zum Beispiel, sie sind ein Partei-Bundesländer.
Ein Parteiensystem?
Ein
Parteiensystem. Aber man kann immer eine andere Partei wählen.
Man kann, aber zum Beispiel Mississippi, dieses Bundesland, ist 38% schwarz-amerikanisch. Aber die schwarz-amerikanischen Wähler haben überhaupt keine politische Macht. In diese Bundesländer gibt es Gerrymandering, es gibt keine deutsche Übersetzung dafür.
Die Wahlkreise werden verschoben.
Ja, brutale Gerrymandering. Und auch, dass es ist schwieriger zu wählen in diese Bundesländer. Sie sind seit Jahrzehnten ein Parteisystem. Und in einer Kultur von einem Einparteisystem, die Demokratie ist nicht so populär. So, wenn wir echt eine demokratische Kultur hätten, wäre es anders.
Sie sagen, Amerika hat keine demokratische Kultur, aber das ist doch steht im Widerspruch zu den demokratischen Freiheiten, die es in Amerika gibt. Es gibt die sehr, sehr ausgeprägte Pressefreiheit, es gibt natürlich eine Gewaltenteilung. Sie sagen, es gibt in manchen Bundesstaaten ein Einparteiensystem. Ja, aber Amerika hat eher ein Zweiparteiensystem und Einparteiensysteme sind doch etwas anderes als Bundesstaaten, in denen sich halt immer eine Partei durchsetzt. Also in Österreich, Niederösterreich ist ja auch nicht ein Einparteiensystem und Wien auch kein Einparteiensystem.
Ja, aber viel mehr Österreicher wählen. Es gibt keine große Gerrymandering-Problem hier. Es ist vergleichbar, die Vereinigten Staaten ist vergleichbar mit Ungarn zum Beispiel. Ungarn hat viele Parteien. Es ist nicht vergleichbar insofern, dass Ungarn keine Pressefreiheit hat. So, die USA hat Pressefreiheit. Aber bei uns.
Aber Ungarn führt, der ungarische Regierungschef führt einen Kampf gegen die liberale Demokratie.
Genau,
das tut
genau.
Ja nicht der Joe Biden, im Gegenteil.
Oh ja,
der verteidigt die liberale Demokratie.
Aber Joe Biden ist, ich will es nicht sagen, aber ich werde es trotzdem sagen, schwach. Und er traut die Republikaner zu viel. Er lebt in einem anderen politischen Moment. Er lebt in einem Moment, bevor die republikanische Partei antidemokratisch geworden ist. Ich meine, er ist sehr alt und so. Er hat noch Erinnerungen von Zeiten, wo die Parteien zusammen gearbeitet haben. Das ist nicht mehr der Fall und er ist vielleicht nicht der Präsident für diesen Moment.
Dass in den USA keine demokratische Kultur gibt, also da würde ich doch widersprechen. Glaube ich, viele würden widersprechen, weil es ja die Tradition in Amerika des zivilen Ungehorsams gibt und die Tradition der Vielfalt gibt. Es gibt natürlich, da haben Sie recht, das ist neu, die Republikanische Partei geht in eine Anti- demokratische Richtung. Das ist neu. Und da würde ich Sie jetzt dazu fragen, wie wirkt sich das aus? Das ist neu. Die Republikanische Partei ist die große konservative Partei der großen Vereinigten Staaten von Amerika, geht zurück bis Abraham Lincoln, also wirklich hat eine große Tradition. Wie sehr driftet diese Partei jetzt ins Lager der Nicht-Demokraten, Antidemokraten ab? Viele sind begeistert wirklich von Ungarns Regierungschef Orban. Viele, aber nicht unbedingt alle. Wie wirkt sich das aus?
Die Republikaner haben oft gesagt, we are not a democracy, we're a republic. Ich weiß gar nicht, was das meint. Das ist so ein Spruch. Aber das heißt irgendwie, dass sie sollen die Gesetze selber machen. Und so viele Amerikaner machen sie eine Politik von Feindlichkeit. Man kann die Demokraten nicht trauen. Die Demokraten können nicht an die Macht sein, weil sie irgendwie anti-amerikanisch sind. Und zweitens, es ist nicht ganz neu, weil die Republikaner in Bundesländern wie Alabama, Mississippi, North Carolina, auch Wisconsin jetzt in den letzten 10 Jahren, sie waren alle antidemokratisch. Gerrymandering ist jetzt 15, 20 Jahre alt und das ist sehr raffiniert jetzt.
Also noch einmal, Gerrymandering ist, dass die Wahlkreise so verschoben werden von den jeweils Regierenden, dass die jeweils Regierenden, in dem Fall die Republikaner, immer gewinnen, weil sie eine Mehrheit von Weißen zum Beispiel immer gesichert ist und Schwarze und andere Minderheiten immer eine Minderheit sind. Das machen aber auch die Demokraten, oder? In Kalifornien hat es das auch
gegeben. Das machen die Demokraten, aber die Republikaner kontrollieren viel mehr Bundesländer und wenn sie ein Bundesland kontrollieren, was passiert ist, was zum Beispiel in Ohio jetzt passiert oder North Carolina, 50% der Bevölkerung wählt für demokratische Abgeordnete und 50% wählen für republikanische Abgeordnete, aber 12 republikanische Abgeordnete und 5 demokratische.
Also das ist das Wahlsystem sozusagen.
Das ist unsere Supreme Court, das jetzt dominiert ist von republikanischer, rechtsradikaler Justizen, hat gesagt, dass politische Gerrymandering erlaubt ist. Die Zukunft der Demokratie ist jetzt nicht gut, weil was kann man mit dieser Supreme Court Urteilen machen? Ich meine, man kann dagegen nichts machen. Diese Supermajorities, Supermehrheiten in republikanischer Bundesländer. Wenn ein Demokrat als Governor gewinnt, entnehmen sie die Macht.
Nehmen ihm die Macht weg,
ja, genau,
reduzieren seinen Einfluss, seine Kompetenzen.
Genau, das haben sie in North Carolina und Wisconsin gemacht.
Das ist der Supreme Court, also das Höchstgericht, hat ja eine riesige Bedeutung für die gesellschaftliche Entwicklung in den USA. Und das ist wirklich seit Jahrzehnten das erste Mal, dass dort eine weit rechts stehende, solide Mehrheit ist. Bis jetzt war die Justiz und auch der Supreme Court eher ein Instrument, um die Demokratie auszuweiten, Rechte für die Schwarzen, für Afroamerikaner auszuweiten. Das ist ein großer Unterschied. Der andere Unterschied ist wahrscheinlich, da wollte ich Sie dazu fragen, in der Republikanischen Partei, die offen antidemokratische Ideologie, Geisteshaltung, die sich da breit macht. Da wird immer wieder genannt ein Milliardär, Peter Thiel, der auch in Österreich bekannt geworden ist, weil Sebastian Kurz, Ex-Kanzler, jetzt bei seinem Fonds anheuert. Was sagt dieser Peter Thiel und diese Ideologie aus und wie einflussreich ist sie?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
So Thiel unterstützt Abgeordneten, die gegen LGBT-Rechte sind, obwohl er selbst LGBT ist.
Also Rechte für sexuelle Minderheiten, Homosexuelle und andere sexuelle Minderheiten.
Genau. Sein Ziel ist, die Zivilgesellschaft zu zerstören. Er will selber keine Steuern bezahlen. Er will mehr und mehr Macht und Geld haben. So, er benutzt Hass gegen Minderheiten. Er benutzt diese Meinungen, um Abgeordneten an die Macht zu bringen, die seine Steuern erniedrigen. So, das ist wie unsere Politik sehr lange funktioniert hat. Er gibt sehr viel Geld für Politiker, die er unterstützt, und zum Beispiel J.D. Vance in Ohio und Blake Masters in Arizona.
Die möchten gern Senatoren werden.
Und er unterstützt beide. Blake Masters hat für ihn gearbeitet. Sobald wird Peter Thiel zwei Senatoren haben.
Wenn genauso die gewählt werden. Wissen wir noch nicht. Sie ist noch nicht sicher.
Aber wenn sie gewinnen, dann Peter Thiel wird wie ein Bundesland sein.
Jetzt Milliardäre, die Bücher schreiben und Visionen haben, gibt es nicht wenige in den USA. Auch Milliardäre mit politischen Ambitionen. Durchaus auch nicht nur im konservativen Sinn. Was ist wirklich der Einfluss dieses Peter Thiel? Geht das über traditionelle Unterstützung hinaus, die von allen reichen Leuten immer der einen Partei oder der anderen Partei, dem einen Kandidaten oder dem anderen Kandidaten gegeben wird? Verändert er, Peter Thiel, das politische Bild der Republikanischen Partei?
Ich weiß nicht, ob er ganz anderes ist als andere Milliardäre, die vor ihm kamen. Aber er ist mehr radikal. Er ist sehr radikal. Er will das System zerstören, so dass nur Leute, die sehr viel Geld haben, unbegrenzt sind. Das ist sein Ziel. Er will unbegrenzt sein. Und eine funktionale Regierung ist eine Begrenzung für sehr reiche Leute. So, er will diese Grenzen runternehmen.
Inwiefern hat das alles mit Faschismus zu tun? Das ist Thema Ihrer Studien. Bei Faschismus denkt man an Mussolini, an Hitler, vielleicht auch noch an Franco. Also die völlige Zerstörung demokratischer Institutionen, demokratischer Freiheiten. Davon ist doch in den USA nicht die Rede, oder?
Davon würde ich sagen, ist die Rede jetzt. Wir haben gerade einen Putsch gehabt. Aber wenn ich über Faschismus denke, obwohl meine Eltern sind beide Holocaust-Überlebende, denke ich nicht zuerst an Europa. Unsere Ku Klux Klan war eine faschistische Organisation. Die Ideologie von unserer zweiten Klan war ganz ähnlich wie nationalsozialistische Ideologie.
Ist aber nie an die Macht gekommen.
Die sind nie an die Macht gekommen, aber was wir jetzt sehen, ist diese Ideologie von Ersetzungstheorie, dass Einwanderer ersetzen die Bevölkerung, dass Minderheiten an die Macht kommen und Weißen, die weiße christliche Bevölkerung bedrohen. Diese Ideologie ist jetzt...
Also Bevölkerungsaustausch, Ideologie des Bevölkerungsaustausches. Rechtsradikale Ideologie.
Ja, das ist, was wir jetzt sehen. Die Bevölkerungsaustauschtheorie ist jetzt zentral geworden in der Republikanischen Partei. Und das ist diese rechtsradikale Ideen, die wir auch in Europa sehen, sind jetzt zentral. Leute, als ich in 2018 behauptet habe, dass wir eine faschistische Bewegung in den Vereinigten Staaten sehen, Leute haben gesagt, es gibt keine Militias, niemand versucht an die Macht zu bleiben, es gibt keine Gefahr, dass Trump einen Putsch macht. Aber wir haben jetzt gesehen, dass diese ganzen Sachen sind passiert. Und die Republikanische Partei ist viel mehr offen, dass sie antidemokratisch sind. Das ist, was dieser Spruch heißt. We're not a democracy, we're a republic. Wir sollen regieren. Die schwarz-amerikanischen Denker haben immer von Faschismus gesprochen in Bezug auf die Vereinigten Staaten. In 2014, 2015 fast 10% der weltweit Gefängnisbevölkerung, fast 10% von allen Gefangenen in der Welt waren schwarz-amerikanisch.
Das sind natürlich katastrophale Fehlentwicklungen, ja. Aber nicht Faschismus. Es hat die Bürgerrechtsbewegung gegeben und in einem faschistischen Land hätte wahrscheinlich nicht sehr lang anhalten können. Es hat Martin Luther King gegeben. Es hat unglaubliche Fortschritte gegeben, der Vielfalt, der Anerkennung der Vielfalt in den USA. Und man darf auch nicht vergessen, 1945, also bevor es die Bürgerrechtsbewegung gegeben hat, haben diese USA mit Segregation, mit Rassengesetzen doch die Demokratie gerettet, Deutschland die Demokratie gebracht, Japan die Demokratie gebracht. Sie wissen das alles.
Ja, so die Bürgerrechtsbewegung ist eine antifaschistische Bewegung. So dass wir eine antifaschistische Bewegung hatten und wir haben immer noch starke antifaschistische Kräfte, insbesondere in unserer schwarz-amerikanischen Bevölkerung. Aber wir haben genau solche Kräfte, weil wir eine starke faschistische Bewegung haben. Und so zum Beispiel, Sie haben früher Zweifel gehabt, dass Amerika antidemokratisch, starke antidemokratische Kräfte hat oder eine antidemokratische Kultur. Aber nach der Bürgerrechtsbewegung gab es Mass Incarceration.
Massenweise Inhaftierungen, Festnahmen.
Ja, so. Ja. So
viele Leute sind ins Gefängnis gekommen.
Genau. Und wenn man ins Gefängnis war, in viele Bundesländer kann man nicht mehr wählen. Zum Beispiel in Florida gibt es 1 Million Leute, die ins Gefängnis waren und nicht wählen können.
Aufgrund der lokalen Gesetze des Bundesstaates
genau,
Florida.
Genau, 1 Million. So, das heißt, und die Wähler in Florida haben gewählt, um die ihre Wahlrechte zurückzugeben. Und dann Ron DeSantis hat das.
Der Gouverneur?
Ja, der Gouverneur hat das dann abgelehnt, hat dann verlangt, dass sie müssen Strafen bezahlen, um ihre Wahlrechte zurückzubekommen. Und es ist völlig
Das sind doch Zeichen einer dysfunktionierenden Demokratie. Aber welche Demokratie ist nicht dysfunktionierend, könnte man sagen? Also, wenn man internationalen Vergleich zieht oder auch den historischen Vergleich zieht, hat es selten so viele Freiheiten gegeben in der westlichen Welt, in der demokratischen Welt, trotz allem wie jetzt. Ich möchte zu diesem Phänomen, also Trumpismus, vielleicht kann man sagen, der Faschismus unserer Zeit, ja, das wird auch von Ihnen vertreten. Das ist ja kein amerikanisches Phänomen. Wir haben Orban, wir haben die Rechtsaußenparteien in Europa, wir haben vielleicht in Italien, wenn die rechte Allianz die Wahlen gewinnt, eine rechtsrechte Regierung. Das sind alles Strömungen, die sind demokratisch problematisch, vielleicht antidemokratisch, auf jeden Fall unangenehm. Aber Faschismus zu sagen, das haben viele abgelehnt bisher, zum Beispiel Ungarn. Also zu sagen, Orban, in Ungarn herrscht Faschismus, das ist passt eigentlich zu der Situation nicht, die es dort gibt, oder?
So, wir können über faschistische Systeme sprechen, faschistische Menschen, faschistische Parteien. Ich spreche über faschistische Politik und faschistische Bewegungen und faschistische Kräfte. So Toni Morrison in 1995 hat einen Aufsatz, hat einen Vortrag gehalten für Rassismus und Faschismus, wo sie über amerikanische faschistische Kräfte gesprochen hat.
Eine bekannte schwarze afroamerikanische Theoretikerin und Nobelpreisträgerin.
Und sie behauptet in diesem Vortrag, dass Amerika hat oft faschistische Antworten auf nationale Fragen gegeben, statt Minderheiten zu unterstützen, große Gefängnisse zu bauen. So Morrison behauptet, dass die Vereinigten Staaten hat starke faschistische Kräften. Eine faschistische Struktur ist, wenn soziale Konservativen und sehr reiche Firmen und Geschäftsleute unterstützen jemanden, der ihre Ziele, der verspricht, ihre Ziele zu erreichen. So in den Staaten zum Beispiel, Sozialkonservativen haben seit sehr lange als Ziel das Ende von Roe versus Wade gehabt und Trump hat Justizen, die das dann die Roe versus Wade
Höchstrichter, die er eingesetzt hat,
genau, dann die Abtreibung.
Das bundesweite Recht auf Abtreibung abgeschafft. Aber in den meisten Bundesstaaten gilt es ja nach wie vor aufgrund von Bundesstaatengesetzen.
Jetzt. Aber wir werden sehen, was in der Zukunft passieren wird. Die Angriffe auf sexuelle Minderheiten, Rassismus, Patriarchat, Angriffe an die Pressefreiheit, Waffen überall in rechtsradikale Bewegungen, die sind alle Zeichen, dass wir eine rechtsradikale Bewegung, eine faschistische rechtsradikale Bewegung haben. Andere Namen für diese Bewegungen sind einfach, das ist Höflichkeit. Ich meine, Rechtspopulismus. Was heißt Rechtspopulismus? Das ist völlig unklar. Faschismus erklärt die Struktur, die wir, wie Sie gesagt haben, überall sehen. Zum Beispiel in Indien, mit Hindutva.
Den Hindu-Nationalismus des indischen Regierungschefs Narendra Modi.
Genau. Gewalt gegen Minderheiten da, Angriffe an Pressefreiheit. Und sie haben auch Verbindungen, genauso wie in den spät 20. Jahren und früh zwischen 1928 und 1935, eine internationale faschistische Bewegung.
Das ist Ihre große These, dass das die Herausforderung ist, vor der wir jetzt stehen. Zurück noch zur Situation in den USA. Es ist ja eine Tradition in Amerika der Selbstkorrektur und hat immer geschichtlich eine große Fähigkeit gegeben, wenn Amerika sich in eine Sackgasse bewegt, dass es dann einen Selbstkorrekturmechanismus gibt, der besser funktioniert als in vielen anderen Staaten. Jetzt die Toleranz gegenüber sexuellen Minderheiten steigt. Sogar die Zahl der Hinrichtungen ist massiv zurückgegangen, auch in republikanisch geführten Bundesstaaten. Das ist ja alles nicht, hat die mächtige Black Lives Matter Bewegung gegeben. Das sind alles nicht Zeichen jetzt einer faschistischen Zeit unmittelbar. Wie schätzen Sie den Selbstkorrekturmechanismus der USA heute ein? Wie intakt ist er?
Wir sehen jetzt einen großen White Backlash in den USA. Das passiert oft. Meine Studenten fragen mich, warum nach 2015, nach Ferguson, dachten wir, dass die USA würden irgendwas über Rassismus machen. Und jetzt nach Black Lives Matter und 2020. Aber jedes Mal gibt es dann ein Backlash, ein weißer Backlash. Wir sind kein faschistisches System. Wir sind jetzt ein destabilisiertes System. Wir haben faschistische Kräfte, die Republikaner, ich würde behaupten, dass innerhalb der Republikanischen Partei haben wir eine faschistische soziale Bewegung. Aber wir haben starke antifaschistische Kräfte auch. Ich würde sagen, wir haben größere Möglichkeit, Möglichkeiten als andere Länder gegen faschistische Kräften zu verteidigen. Wegen unserer Geschichte und wegen schwarz-amerikanischer Menschenrechte-Bewegungen. Aber
und schon auch des politischen Systems, das demokratische Freiheiten sichert.
Das politische System ist nicht demokratisch und war nie demokratisch, weil unsere Senatoren würden, so New York hat 2 Senatoren und Montana hat 2 Senatoren.
Aber demokratische Freiheiten gibt es trotzdem in New York, obwohl weniger im Senat zu reden haben.
Ja, ich meine, ich glaube, wir haben demokratische Freiheiten in ob wir ein demokratisches System haben oder unser System ist kompliziert und ziemlich undemokratisch. Wir haben Pressefreiheit, wir haben demokratische...
Und Widerstandskraft, gegen, wie sich auch bei der Abwehr des Trumpismus gezeigt hat. Demokratische Widerstandskraft.
Ja, und ich würde das nie leugnen. Ich meine, wir haben starke Widerstandskräfte. Dieser Moment ist schwierig, würde ich sagen. Wegen unserer Supreme Court, wegen die undemokratische Strukturen von unserem System, ist das ein schwieriger Moment in den Vereinigten Staaten. Aber diese antidemokratische Kräften haben wir in unserer Vergangenheit gesehen. Und
niedergerungen.
Genau. Und so vielleicht, aber was wir nicht sagen können, ist, dass sie nicht gewinnen können. Sie können gewinnen.
Können aber auch verlieren.
Können aber auch verlieren, ja.
Das war ein nicht so einfacher, etwas düsterer, aber doch nicht ganz düsterer Blick auf Politik und Gesellschaft in den USA unter Trump und Biden. Vielen Dank, Professor Jason Stanley. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Regelmäßige Berichte über politische Trends und Diskussionen in der ganzen Welt finden Sie im Falter. Ein Abonnement des Falter ist eine gute Idee. Alle Informationen dazu finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.